Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, und mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich wünschte, ich könnte auch die Lieder mit euch singen, aber vielleicht schaffe ich das beim nächsten Mal. Ich bringe auch herzliche Grüße mit aus Wölmersen. Das ist die Gemeinde, wo auch Quang Kai Li lange Zeit war. Und er hat dort studiert. Und zu dieser Gemeinde gehöre ich schon über 30 Jahre. Und ich habe erzählt, dass ich hierher komme. Und die Gemeinde lässt euch ganz herzlich grüßen. Und nächsten Sonntag bin ich dort wieder in der Gemeinde und predige dort. Und dann werde ich, wenn ihr wollt, Grüße von euch mitnehmen. Ja, ich habe heute ein schönes Thema mitgebracht, in Gemeinschaft leben. Es geht darum, wie wir ganz praktisch miteinander umgehen können in der Gemeinde. Und wir haben schon gemeinsam den Predigttext gelesen, Philipper 2, die Verse 1 bis 8. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, eine Geschichte von dem Philosophen Arthur Schopenhauer. Es war an einem sehr kalten Wintermorgen, da traf sich eine Gesellschaft von Stachelschweinen. Und weil sie so furchtbar froren, rückten sie ganz nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Und als sie sich näher gekommen waren, spürten sie aber die gegenseitigen Stacheln und das brachte sie wieder auseinander. Und als sie wieder froren, rückten sie wieder zusammen. Und als sie sich stachen, rückten sie wieder auseinander. Und so wurden sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen. Ja. Bis sie eine Entfernung herausbekamen, bei der sie nah genug aneinander dran waren, um nicht zu erfrieren, aber auch weit genug voneinander weg, um sich nicht zu stechen. Und diesen Abstand nannten sie Höflichkeit und feine Sitte. Ja, Schopenhauer wollte damals seine Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert damit charakterisieren. Aber ich dachte, diese Geschichte passt auch sehr gut für uns als Gemeinschaft der Christen. Wir kommen gerne zusammen und wir rücken zusammen, weil die Welt da draußen so böse und so kalt ist. Aber dann braucht es gar nicht lange, dann spüren wir die gegenseitigen Stacheln. Wir merken, dass der andere ganz anders ist, dass er vielleicht ein bisschen anders glaubt. Ja, und vielleicht sind wir verletzt worden und wir rücken ab vom anderen, weil er nicht freundlich war. Und die Frage ist, wie nah können wir einander sein? Von welcher Art ist die Gemeinschaft unter Christen, unter Gläubigen? Wie viel Nähe brauchen wir? Wie viel Abstand? Höflichkeit und feine Sitte, das ist schon ganz in Ordnung. Das ist vielleicht so das Mindeste, würden wir sagen. Ja, wir wollen höflich miteinander umgehen und gesittet. Aber das Neue Testament spricht über eine ganz andere Ebene der Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Johannes sagt, dass Jesus im ersten Johannesbrief, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, damit wir auch bereit sind, füreinander unser Leben zu geben. Das ist eine tiefe Liebe, wenn man bereit ist, sein Leben für den anderen zu geben. Wir wollen uns das mal ganz praktisch anschauen. Ich freue mich, dass Paulus war ja ein ganz großer Theologe, aber er war auch ein Praktiker. Und er spricht hier zu der Gemeinde in Philippi, zu der er eine besondere Beziehung hatte. Es war die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Und er hatte durch eine Vision den Ruf bekommen, dorthin zu gehen und dort das Evangelium zu verkünden. Und das war auf seiner zweiten Missionsreise und seitdem hatte er eine sehr herzliche, persönliche Beziehung zu dieser Gemeinde, mehr als zu anderen Gemeinden. Und diese Gemeinde hat auch Paulus unterstützt. Sie haben ihn finanziert, Spenden für seine Missionsarbeit gesammelt und sie haben für ihn gebetet. Paulus war ihr Missionar. Und in der Gemeinde gab es ganz unterschiedliche Menschen. Die passten überhaupt nicht zusammen. Es ist wie in vielen unseren Gemeinden, wo wir sagen, wir passen eigentlich gar nicht zusammen. Wir sind so verschieden.
Ja.
Wir würden nicht miteinander in Urlaub fahren, vielleicht. Aber Jesus hat uns in eine Gemeinde gestellt. In Philippi war eine römische Militärkolonie und dort gab es sehr viele Soldaten. Und es waren Soldaten in dieser Gemeinde, die zum Glauben an Jesus kamen. Soldaten, die zum Glauben an Jesus kamen. Dann gab es Juden in dieser Gemeinde, die ja schon eine Tradition hatten durch ihren jüdischen Glauben. Dann gab es Mazedonier in der Gemeinde, das waren die Einheimischen dort in Philippi, die kamen auch zum Glauben und kamen in diese Gemeinde. Der Kerkermeister mit seiner Familie, die zum Glauben kam, war ein Mazedonier, der Gefängnisaufseher.
Ja.
Ja. Ja. Und dann noch Proselyten, also Lydia war auch eine der ersten Gläubigen in Philippi. Das war eine Proselytin, die war zum Judentum konvertiert und gehörte auch zur Gemeinde. Also es waren sehr unterschiedliche Leute, die passten nicht zusammen. Aber sie kamen alle zum Glauben an Jesus und das war das verbindende Element, das war das Gemeinsame. Und jetzt schreibt Paulus dieser Gemeinde, wir können uns vorstellen, dass sie ganz unterschiedliche Fragen und Themen hatten, die sie beschäftigt haben. Zum Beispiel, wie man Gottesdienst feiert, wie man richtig Gottesdienst feiert. Da hatten die Juden eine klare Vorstellung. Den anderen war das wahrscheinlich egal, weil sie das überhaupt nicht kannten. Ja, oder wie man als Christ lebt. Welche Gebote muss man halten, welche Gebote muss man nicht halten? Jetzt spricht Paulus zu diesen Christen und im ersten Vers nennt er erstmal die Dinge, die bei ihnen vorhanden waren, die sie gelebt haben als Christen. Und ab dem zweiten Vers spricht er über die Themen, wie sie damit umgehen sollen, wenn Konflikte kommen. Ja. So, wir schauen uns zuerst Vers 1 an. Ja. Das sagt Paulus nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Manche Übersetzungen sagen hier Ermahnung. Was denn nun, Ermutigung oder Ermahnung? Das ist ja ein Riesenunterschied. Das liegt daran, dass hier ein Wort im Griechischen steht, das man zumindest im Deutschen nicht übersetzen kann. Das gibt es nicht im Deutsch. Es ist das Wort Parakaleo. Ja. Es bedeutet eigentlich Ermutigung und Ermahnung. Der Heilige Geist wird im Neuen Testament als der Paraklet bezeichnet. Er ist der Beistand, viele übersetzen ihn als Beistand, jemand, der einem anderen beisteht. Oder er ist Helfer, Tröster, Ratgeber, Ermutiger. Ich möchte ein kleines Beispiel erzählen, um vielleicht zu verdeutlichen, was damit gemeint ist. Es ist schon lange her, aber ich erinnere mich noch daran, als ich meinen Kindern das Fahrradfahren beigebracht habe. Ich bin neben dem Fahrrad hergelaufen, eine Hand an den Lenker und die andere Hand an den Sattel. Und erst mal festgehalten und dann nebenher gelaufen. Dann habe ich immer ein bisschen mehr losgelassen, bis unsere Kinder, zwei Mädchen, haben wir das Fahrradfahren gelernt haben. Und ich musste ganz viel ermutigen, ganz, ganz viel ermutigen. Du schaffst das, ja, mach das, toll, super, schön. Und ein bisschen ermahnen, pass auf, nicht gegen das Auto fahren. Der Gedanke, der hier in diesem Wort steckt, ist, dass wir füreinander verantwortlich sind. Wir sind verantwortlich, einander beizustehen. Wir sind dafür verantwortlich, dem anderen beizustehen, ihn zu begleiten. Ja. Wir können nicht sagen, was den anderen betrifft, das geht mich nichts an. Das ist mir egal, das ist seine Sache. Nein, wir gehören zusammen und wir sind verantwortlich, einander zu helfen, einander zu trösten. Im Galaterbrief sagt Paulus, wir sollen einer trage die Last des anderen. Galater 6, Vers 2. Einer trage die Last des anderen. Du kannst es auch ruhig so übersetzen. War das der richtige Vers? Einer trage die Last des anderen. Ja, sehr schön. Also eigentlich kommt es in vielen Bibelstellen im Neuen Testament zum Ausdruck, dass wir füreinander verantwortlich sind, diese Verbindlichkeit. Noch ein Beispiel, 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Übersetzt das frei, nicht lesen. Übersetzt es frei, du wirst es verstehen. Okay? Ja, also dort steht, dass wir die zurechtweisen sollen, die ein ungeordnetes Leben führen. Und wir sollen die ermutigen, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Wir sollen die ermutigen, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Ja, und die Schwachen sollen wir tragen. Ja, und unterm Strich, habt Geduld mit allen. Ich finde, das ist ein gutes Seelsorgekonzept, ja? Die Unordentlichen zurechtzuweisen, die zu ermutigen, denen es an Selbstvertrauen fehlt, und die Schwachen zu tragen. Liebe bedeutet auch Zurechtweisung. Wenn ich jemand wirklich liebe, dann muss ich ihm auch die Wahrheit sagen. Dann kann ich ihm auch die Wahrheit sagen. Ja, und wenn er klug ist, wird er das von mir annehmen. Wenn er klug ist, dann wird er es von mir annehmen. Dann weiß er, dass ich ihm das nicht sage, weil es mich ärgert, sondern weil ich ihm helfen will. Wir kommen zum Zweiten, was Paulus hier sagt. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Es geht hier nicht um den Trost bei einem Trauerfall, also wenn was ganz Schlimmes passiert ist und wir uns überlegen, wer kann jetzt dorthin gehen, am besten der Pastor, der soll dorthin gehen und soll die Menschen trösten. Sondern es geht tatsächlich um unseren Gemeindealltag. Und ich bin davon überzeugt, wir brauchen alle viel mehr Trost und Zuspruch, als andere das meinen. Und als wir es uns auch selbst eingestehen, wir kommen ja immer und ja, machen fröhliches Gesicht und wollen stark sein im Glauben, aber geben das oft nicht zu, dass wir eigentlich Ermutigung brauchen und Trost.
Ja.
Und ich weiß nicht, wo ihr das erlebt, ob das der Gottesdienst der richtige Ort dafür ist. In unserer Gemeinde ist es so, dass wir hinterher noch Kaffee trinken, aber da ist ganz viel Smalltalk, ganz viel nicht wirklich Persönliches. Und ich frage mich, wo können wir so einander trösten und Zuspruch geben? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ist die Offenheit bei euch vorhanden, über persönliche Nöte zu sprechen? Wissen wir, wie es dem anderen geht? Ich war bei uns in Wölmersen, wo ich herkomme, auf dem Campus, da ist ja eine Bibelschule. Und dann kam ein Student zu mir und fragte mich, Markus, wie geht es dir? Und ich sagte zu ihm, nicht so gut. Ich war ehrlich. Und dann sagte er zu mir, ach schön, und ging weiter. Er hat nicht wirklich wissen wollen, wie es mir geht. Er wollte einfach nur freundlich sein. Ich weiß nicht, wie ihr das in eurer Sprache macht. Bei uns hat es sich immer mehr durchgesetzt, einfach nur zu fragen, alles gut? Ganz viele Leute fragen mich, alles gut? Und ganz ehrlich, ich finde das furchtbar. Bei mir ist nie alles gut. Und der andere will dann gar nicht, er will eigentlich nur, dass ich sage, ja, alles gut. Also er fragt noch nicht mal, wie geht es dir? Denn das sind ja vier Worte. Alles gut sind nur zwei Worte. Viele Menschen, ich hoffe, dass es bei euch nicht so ist, aber viele Menschen, ich komme viel, ich bin fast jeden Sonntag in einer anderen Kirche und predige dort. Und viele haben dort das Gefühl, solange es ihnen gut geht, solange sie funktionieren, ist alles gut. Aber wenn es ihnen schlecht geht, dann fühlen sie sich als Störfaktor. Irgendwie, dann sind sie unbequem, weil sie den ganzen Laden aufhalten. Ein Pastor hat mal gesagt, die Christen sind die einzigen, die ihre Verwundeten erschießen. Ich glaube nicht, dass das bei euch so ist. Ja. Aber um bei dem Bild zu bleiben, wir sind doch alle Verwundete. Wir haben doch alle mit unseren Sünden zu kämpfen. Wir kennen Zweifel. Wir sind manchmal sehr verzagt. Und wir brauchen immer wieder Ermutigung und Trost. Ich bin nicht so oft in unserem Gottesdienst, aber wenn ich dort bin, heute Morgen war ich in unserem Gottesdienst, weil ihr eben Nachmittagsgottesdienst habt, konnte ich heute Morgen in unseren Gottesdienst gehen, nach Wölmersen. Und wenn ich dort sitze, dann bete ich, Herr, zeig mir jemand, den ich ermutigen kann. Denn ich könnte auch viel organisieren. Es gibt immer was zu organisieren in der Gemeinde. Ah, mit dem muss ich noch das absprechen, mit dem muss ich das noch besprechen. Und ich organisiere. Aber das ist nicht so wichtig, das kann ich später tun. Die Ermutigung ist wichtig. Ich bitte Jesus, dass er mir ein Wort gibt für den anderen, damit er die nächste Woche übersteht. Das dritte ist die Gemeinschaft des Geistes. Es ist euch wichtig, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass uns das auch wichtig ist. Denn es ist was ganz Besonderes, dass, was Gott schenkt, dass wir, obwohl wir so verschieden sind, plötzlich eine Einheit empfinden, weil wir gemeinsam an Jesus glauben. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und das passiert, wenn wir hier zusammen Loblieder singen, wenn wir gemeinsam Jesus anbeten, wenn wir ihn in die Mitte stellen und ihn ehren, dann verbindet uns der Heilige Geist und wir sind eins. Und wir erleben das über kulturelle Grenzen hinweg. Ich erlebe das hier mit euch, obwohl ich eure Sprache nicht verstehe. Ich war vor wenigen Wochen mit einigen Handwerkern in Kasachstan, weil wir haben dort ein Haus gebaut, ein Dach gemacht, einen Optikerladen gebaut. Und wir waren dann dort mit den Christen in der Gemeinde zusammen, die sprachen Russisch, wir sprachen Deutsch. Und sie haben dann aus ihrem Leben erzählt, wie sie zum Glauben gekommen sind, was sie beschäftigt, was ihnen Not macht. Und es wurde natürlich übersetzt.
Ja.
Aber wir haben plötzlich gemerkt, die haben ja die gleichen Probleme wie wir. Wir hatten einen Tischler dabei, der war zum ersten Mal im Ausland, also im nicht-europäischen Ausland. Und er sagte, jetzt fliege ich 7000 Kilometer hierhin zu völlig fremden Leuten und ich merke, wir gehören zusammen. Ja, und ich sage, wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib, ein Körper. Ja. Und Jesus ist das Haupt. Wir gehören zusammen. Das ist wunderbar. Und der Geist Gottes verbindet uns miteinander, sodass wir das auch erleben dürfen, diese Einheit und diese Gemeinschaft, obwohl wir sehr verschieden sind. Und dann noch das Letzte in Vers 1, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Es ist euch wichtig, einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Und Paulus benutzt hier ein Wort, es meint eigentlich die Eingeweide, weil in der Antike damals waren die Eingeweide der Sitz der Gefühle. Also das geht richtig tief. Paulus sagt an einer anderen Stelle, wir sollen mit denen, die sich freuen, uns freuen und mit denen, die weinen, sollen wir weinen. Das steht im Römerbrief, sagt Paulus das. Wir sollen mit denen weinen, die weinen. Du musst nicht ja schlagen. Du kannst es einfach übersetzen. Okay. wie du willst. Römer 12, Vers 15. Ja. Ja, also das ist ganz normaler Gemeindealltag. Wir sagen, das ist Seelsorge, da wird geweint vielleicht mal. Aber das ist normaler Gemeindealltag. Wir weinen miteinander und wir lachen miteinander. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns und wir sind traurig gemeinsam. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr die Deutschen so wahrnehmt. Ja, viele sagen, die Deutschen, die sind... Also wenn ich in einer deutschen Gemeinde predige, dann frage ich, warum zeigt ihr so wenig Emotionen? Warum seid ihr so kühl? Warum seid ihr manchmal so unfreundlich? Aber ich weiß nicht, wie es in eurer Kultur ist. Ich kann das nicht wirklich beurteilen. Ich war in Nordamerika und die Deutschen sagen ja, die Amerikaner, die sind ein bisschen die sind sehr freundlich, aber ein bisschen oberflächlich.
Ja.
Ken, du musst mal weghören, ja? Du musst, aber ich habe dort viel Segen erlebt in Nordamerika. Ich weiß noch, wie ich dort, ich hatte dort studiert und dann kam und es ging mir richtig schlecht, weil ich mit der Sprache so Probleme hatte. Und dann kam eine wildfremde Frau auf mich zu, mitten in diesem Foyer von diesem Hauptgebäude und fragte mich, wie es mir geht. Und ich sagte ihr, mir geht's richtig schlecht. Und dann legte sie ihre Hand auf meine Schulter und betete für mich. Und das war eine Salbung des Heiligen Geistes. Wir waren mal mit einer, vielleicht noch eine andere Geschichte, wir waren mal in Seattle in einem Gottesdienst von einer riesengroßen Gemeinde, einer Megachurch. Mit einer kleinen deutschen Gruppe. Es war eine Reisegruppe und wir sind dort in die Gemeinde gegangen zum Gottesdienst und wir wurden dann schon sofort so herzlich begrüßt. Und der Pastor bekam die Information, da ist eine deutsche Gruppe da und dann hat er uns von vorne nochmal begrüßt. Da waren 5000 Leute in der Gemeinde, wir waren vielleicht 15. Und das waren alles ältere Leute, die konnten fast alle kein Englisch sprechen. Die haben die Predigt nicht verstanden. Aber da blieb kein Auge trocken. Die waren alle am Weinen, weil sie so berührt waren von der Herzlichkeit. So viel Freundlichkeit haben die in der deutschen Kirche noch nicht erlebt.
Ja.
Ja, wir sind alle unterschiedlich. Aber es geht darum, dass wir, wie Paulus es hier sagt, herzliche Liebe und Erbarmen soll ein Charakterzug unseres Miteinander sein.
Ja.
Und das Wunderbare ist, dass die Liebe, die wir zueinander haben und die wir leben, das sehen andere. Das sehen Menschen, also die Liebe, die wir miteinander haben, das sehen Menschen, die noch nicht an Jesus glauben.
Ja.
Die Liebe, die Jesus uns geschenkt hat für unser Miteinander, ist das stärkste Argument für Menschen draußen zum Glauben an Jesus zu kommen. Es sind nicht die Argumente, die besseren Argumente für den Glauben in den meisten Fällen, sondern es ist die Liebe, die sie sehen. Es ist wie eine Liebe von einem anderen Stern. Sie kennen diese Liebe nicht, wie wir miteinander umgehen. Aber jetzt gab es auch Probleme in der Gemeinde. Es gab auch Probleme in der Gemeinde. Diese Gemeinschaft ist immer angefochten. Und wir merken das auch, diese Gemeinschaft ist angefochten. Ja, also der Teufel, der greift uns an. Und ich will das gleich erklären, wodurch das angefochten ist. Ja, da ist viel, wir kennen das ja, da ist viel Rechthaberei, da ist Empfindlichkeit, ja, wir sind stolz. Wir wollen Einfluss haben, ganz unterschiedliche Dinge. Wisst ihr, was das eigentliche Problem ist? Ich bin das Problem. Ich. Und du bist das Problem. Du musst erkennen, was alles in deinem Herzen ist. Und dass du eine potenzielle Gefahr bist für diese Gemeinschaft, die Gott uns eigentlich schenken will. Und deshalb, weil das in jeder Gemeinde so ist und auch damals schon in der Gemeinde von Philippi, sagt Paulus, jetzt macht meine, das ist alles wunderbar, was ihr hier lebt und wie ihr miteinander umgeht, aber jetzt kamen die Meinungsverschiedenheiten und die Konflikte, jetzt macht meine Freude vollkommen. Und Ü, vielleicht kannst du noch mal Vers 2 bis Vers 5 lesen. Und ich möchte, Paulus sagt sehr viel, und ich möchte eigentlich nur drei Dinge herausgreifen, die für uns jetzt wichtig sind. Das erste ist, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das steht in Vers 3a und 4. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Und jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, Vers 4, nicht nur auf das eigene Wohl. Hast du gelesen, sehr gut. Ja, so, jetzt habe ich eine kleine Übung für euch. Geht einmal in Gedanken durch die Reihen. Überlegt mal, wer neben euch sitzt, hinter euch sitzt, wer heute hier ist. Und überlegt mal, ob jeder den anderen höher achtet als sich selbst. Es gibt Leute in der Gemeinde, die wir höher achten. Also, und das sind so die Vorbilder, die immer so stark mitarbeiten und vielleicht der Pastor und noch ein paar andere. Die achten wir höher. Überhaupt kein Problem. Aber das ist nicht, was Paulus hier meint. Paulus sagt, du sollst jeden anderen höher achten als dich selbst. Wie geht das? Je mehr ich von mir denke und halte, umso schwerer ist das. Ne? Wenn ich schon hier oben bin, dann fällt es mir schwer, den anderen noch höher zu achten. Das heißt, wir brauchen eine gesunde Selbsteinschätzung. Und Paulus verwendet hier das Wort Demut. Demut hat mit dem Wort Dienen zu tun.
Ja.
Ich bin bereit, jedem anderen zu dienen, mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und ich weiß von mir selbst, dass Jesus mir gedient hat. Er hat mir meine Sünden vergeben.
Ja.
Und er hat mich so angenommen, wie ich bin. Ich bin nicht besser als der andere. Und der andere ist nicht schlechter als ich. Er ist nur anders. Er hat seine Geschichte, ich habe meine Geschichte. Aber er ist nicht schlechter. Und er ist nicht besser. Ich bin auch nicht schlechter. Wir sind alle Sünder vor Gott. Niemand hat das Recht, sich über einen anderen zu erheben.
Ja.
Ich lebe von der Gnade Gottes. Denn ich bin zu jeder Sünde in der Lage, wenn ich in die entsprechende Situation komme. So, ich lebe von der Gnade Gottes. Es gibt überhaupt keinen Grund, mich über eine andere Person zu stellen. Wie kannst du dem anderen zeigen, dass du ihn achtest? Indem du auf sein Wohl bedacht bist. Indem du dich fragst, was hilft dem anderen? Was bringt ihn im Glauben voran? Und wie kann ich ihm mit meinen Gaben dienen? Noch ein zweiter Punkt. Habt die gleiche Gesinnung. Haltet entschlossen zusammen, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. In der Lutherbibel, deutsche Bibelübersetzung, steht eine gleiche Gesinnung haben. Und das heißt nicht die gleiche Meinung. Und wir müssen das jetzt auch heute wieder in unserer Zeit betonen. Es bedeutet nicht die gleiche Meinung. Viele Gemeinden haben sich gespalten, weil sie unterschiedliche Auffassungen hatten über die Maskenpflicht, über das Impfen und die Maßnahmen der Regierung. Und ich war jetzt in Amerika, in Chicago, bei meiner Schwester. Und dann haben wir wieder diskutiert über Politik. Und sie hat eine ganz andere Sicht der Dinge und Meinung zum Thema Trump und Republikaner, Demokraten. Sie sieht die Dinge ganz anders als ich.
Ich war in Chicago.
Und wenn ich in Kasachstan bin, dann denken die Leute über den Krieg zwischen Russland und Ukraine auch noch mal anders als wir hier in Deutschland, die meisten. Und ganz ehrlich, das ist schwer auszuhalten, wenn Leute so eine andere Meinung haben und wir denken, das kann doch nicht sein, dass der so eine schräge Meinung hat. Aber das müssen wir lernen. Wir müssen das aushalten. Dass Leute, wir dürfen gerne diskutieren und streiten. Wir müssen aushalten, dass Menschen politisch, gesellschaftlich ganz andere Meinungen haben, als ich sie habe. Ja. Paulus sagt, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Ja, das steht, das ist meine deutsche Übersetzung hier, ne? Das findest du nicht. Kein Problem. Er sagt, haltet entschlossen zusammen. Haltet entschlossen zusammen. Und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Also wir halten das aus in einer Gemeinde, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Und das ist nicht das Problem. Aber das gemeinsame Ziel ist, dass Jesus die Ehre bekommt. Wir wollen in allem, was wir denken, was wir reden, was wir tun, möchten wir, dass Jesus verherrlicht wird, dass Jesus groß gemacht wird. Ja. Und wenn das so ist, wenn das unser gemeinsames Ziel ist, wenn wir diese gemeinsame Gesinnung haben, dann werden uns die Themen, diese politischen und weltlichen Themen, die werden ihre richtige Stelle bekommen, die werden nicht so wichtig sein und sie werden uns nicht entzweien. Ja, und ein letztes, das ist das dritte. Paulus sagt, habt die gleiche Liebe. Ja. Es geht hier um die Agape. Hier steht, habt Agape. Ja, es ist Gottes Liebe, die sich für uns dahin gegeben hat. Ja. Im Kreuz, dass Jesus auf diese Welt kam und für uns am Kreuz starb, das ist die Liebe Gottes, diese sich hingebende Liebe. Diese Liebe soll euer Miteinander bestimmen. Diese Liebe soll unser Miteinander bestimmen. Ja. Ja, das soll so der Hauptcharakterzug unseres Miteinanders sein, unseres Lebens auch mit Christus, dass wir Menschen sind, die sich hingeben, die dienen in Liebe, in der Liebe Gottes.
Ja.
Und wenn wir merken, dass wir nicht aus dieser Liebe heraus handeln, und ich merke das oft, wenn ich zurückschaue auf meinen Tag, dass ich ganz oft andere Motive hatte und nicht aus der Liebe heraus meiner Frau geantwortet habe, zum Beispiel, sondern vielleicht genervt war oder auch meinem Arbeitskollegen oder meinem Mitstudenten. Dann muss ich wenigstens bereit sein, um Vergebung zu bitten. Ja. Denn diese Liebe, das ist der Maßstab. Ja. Und dann kommt Paulus dazu ab Vers 5, das ist eigentlich der Höhepunkt. Habt vor Augen, welches Beispiel Jesus Christus euch gesetzt hat. Und vielleicht kannst du das jetzt nochmal lesen, von Vers 5 bis 9. Ja, Jesus ist in allem unser Vorbild.
Ja,
wir sollen lieben, wie er uns geliebt hat. Wir sollen einander vergeben, wie er uns vergeben hat. Wir sollen einander annehmen, wie er uns angenommen hat. Und wir sollen einander dienen, wie er uns gedient hat.
Ja.
Er hat nicht an seinem Gottsein festgehalten. An seinem Gott zu sein, hat er nicht festgehalten, sondern er wurde Mensch.
Ja.
Woran hältst du fest? Jesus hat nicht an seiner Ehre festgehalten. An seiner Ehre. Ja. Er hat sich erniedrigt und dann hat Gott ihn erhöht und hat ihn zu Ehren gebracht. Deshalb musst du nicht um deine Ehre kämpfen. Du musst nicht um dein Recht kämpfen. Das macht der Herr. Gott kämpft für dich, um deine Ehre und um dein Recht. Ja, wir sind am Ende. Ich möchte Ü ganz herzlich danken für die Übersetzung, weil ich habe vieles einfach spontan gesprochen. Er konnte sich gar nicht darauf so gut vorbereiten. Deswegen danke, dass du so gut übersetzt hast. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen. Amen.